Aus dem Anfang 2022 in der Edition Outbird erschienenen Roman Aulaskimo des in Schweden lebenden Autoren Arne Ulbricht hören Sie nachfolgend zwei Auszüge.
Klaas und Xenia fuhren mit der Rolltreppe zum Bahnsteig hoch und stiegen in die erste S-Bahn ein, die einfuhr. Warum sie das taten, wusste Klaas nicht. Und Xenia schien es auch nicht zu wissen. Der Einstiegsbereich war wie immer derart überfüllt, dass eine Frau mit einem Kinderwagen, in dem ein Baby unter dem Regenschutz friedlich das ganze Chaos verschlief, nicht reinkam. Klaas schüttelte den Kopf und begann etwas zu tun, was er schon 100 Mal hatte tun wollen, sich aber noch nie getraut hatte. Er pöbelte die Leute an und schob sie einfach zur Seite. Er schien Eindruck zu machen. Sogar eine Gruppe durchtrainierter Jugendlicher mit ausrasierten Nacken in nassen Bomberjacken ließ sich aus dem Bereich vertreiben. Dann bat er die Frau rein, die ihn ängstlich ansah und draußen blieb. Daraufhin sprang Klaas wieder raus, nahm die Frau beim Arm und schob sie und den Kinderwagen in den von ihm freigeräumten Eingangsbereich genau dorthin, wo für Kinderwagen Platz freigehalten werden sollte. Er hatte seine Kinder zwar nicht wiedergefunden, aber er hatte für Ordnung gesorgt. Er schaute Xenia an und nickte ihr zu, wie um zu sagen, »Kannst mal sehen, wozu ich fähig bin.« Doch sie schüttelte bloß den Kopf und zog ihn zum wiederholten Mal am Arm. Dieses Mal aus der S-Bahn raus, zurück auf den Bahnsteig. »Du drehst ja durch!« Ja, er drehte durch. Aber was war schon dabei? Sie verließen das Bahnhofsgebäude und blieben vor dem Eingang stehen wie zwei Menschen, die eine Verabredung haben und zu früh sind. Der Sturm war endgültig abgeflaut. Der Wind, der noch immer konstant, aber nicht besonders kräftig blies, spielte Billard mit dutzenden Plastikbechern, Papierservietten und Bildzeitungen. Und ein Orchester aus Martinshörnern spielte die Hintergrundmusik. Man brauchte bloß Richtung Gedächtniskirche zu gucken, schon sah man Polizei, Notarzt und Feuerwehrwagen, die im Einsatz waren. »Und was machen wir jetzt?«, fragte Xenia. Klaas wusste, dass er vieles sagen durfte, nur nicht, dass er nach Hause wollte. »Nun sag schon, was machen wir jetzt?«, fragte Xenia erneut. »Zum Zoo gehen und gucken, ob irgendjemand die Kinder gesehen hat. Vielleicht, das ist doch Blödsinn. Da warst du schon und auch die Polizistin wollte dort nochmal hingehen. Dann schlag was Besseres vor.« Xenia überlegte. Nach einer Weile sagte sie, »Na gut, dann lass uns halt zum Zoo gehen.« Die Pforten des Zoos waren allerdings verschlossen. »Kein Wunder, es ist auch schon 7«, sagte Klaas. 7? Ja, 7.« Anschließend schwiegen sie. Sie standen im nachlassenden Regen und starrten auf den Busbahnhof, als handelte es sich dabei um einen Touristenmagneten ersten Ranges. Die Kinder waren jetzt seit 6 Stunden allein. In 3 von diesen 6 Stunden war Berlin von einem verheerenden Unwetter heimgesucht worden. Während der Polizeiwagen begann, ohne Eile die Straßen in unmittelbarer Nähe des Bahnhofzoos entlang zu rollen, legte Klaas seine Hand auf Xenias zusammengefaltete Hände, wo er sie ruhen ließ. Wann immer sie Kinder am Straßenrand sahen, hielten sie an. Herr Lange sprang heraus, sprach die Kinder an und zeigte ihnen eines der Fotos. Kinder sehen oft mehr als Erwachsene, hatte ihnen Herr Lange erklärt. Aber keinem Kind war ein Geschwisterpaar aufgefallen, das durch die Straßen irrte. Die Zeit verstrich gnadenlos. Es war inzwischen kurz nach 4:30. Die zweite Halbzeit war bereits angepfiffen. Im Stadion saßen wahrscheinlich gerade um die 50.000 Menschen und hatten keine Ahnung, was für Ängste Xenia und Klaas aushalten mussten. Die Fans waren längst besoffen und jubelten ihrer Mannschaft zu. Die größtmögliche Katastrophe wäre an jedem Tag eine Niederlage ihrer Mannschaft. Doch schon morgen wäre das Einzige, was vom Frust übrig bliebe, ein Kater. Wie würden sich Klaas und Xenia fühlen, sollten Linus und Merit nicht bis zum Abend gefunden werden oder von sich aus auftauchen? Jede Minute, die verstrich, war wie ein weiterer Schritt in Richtung Abgrund. Inzwischen fegten Sturmböen durch die Stadt, die selbst die durchtrainiertesten Männer wanken ließen. Eine Melone rollte einsam über den Weg. Es war ein Bild wie aus einem Weltuntergangsfilm von Roland Emmerich. Die Straßen hatten sich, ohne dass Klaas es gemerkt hatte, innerhalb der zurückliegenden halben Stunde geleert. Auf den Terrassen der Cafés und Restaurants waren die Stühle und Tische zusammengestellt und mit schweren Eisenketten aneinander gekettet. »Mann, Mann, Mann, da braut sich ein Unwetter zusammen, wie ich es schon lange nicht mehr erlebt habe«, sagte Herr Lange, als er wieder eingestiegen war. Wie um seinen Eindruck zu bestätigen, trennte just in diesem Augenblick ein Blitz den schwarzen Himmel in zwei Hälften. Einige Sekunden vergingen. Dann knallte es. Kein Grummeln, das zu einem Donnern wurde. Einfach ein Knall. Die wenigen Menschen, die gegen den Sturm kämpften, zuckten zusammen. Auch Xenia zuckte zusammen. Anschließend erstarrte sie wieder. Die Verzweiflung verwandelte sich zunehmend in eine dumpfe Angst. Klaas hatte sich in den Sitz gedrückt, als säße er beim Zahnarzt und müsste gerade eine schmerzhafte Behandlung über sich ergehen lassen. Wo waren die Kinder? »Ich habe da noch eine Idee«, sagte Herr Gülhan und klang dabei so, als glaube er wirklich an seine Idee. Ohne sich mit Herrn Lange abgesprochen zu haben, parkte Herr Gülhan den Wagen und ging geradewegs auf einen türkischen Mann zu. Bei diesem Mann handelte es sich um einen Lebensmittelhändler, wie es sie in Berlin viele gab. Sein Laden hätte eine 1A-Kulisse für einen klischeebeladenen Film über in Deutschland lebende Türken abgegeben. Vor dem Eingang lag eine einzelne Banane, und wenn Bananen rund gewesen wären, wäre sie in Richtung Savigny-Platz gerollt. Der Sturm war längst zu einer Kampfansage an die ganze Stadt geworden.